SRF 3.
Anschlagswelle in Irak. Übers Wochenende kommen mindestens 100 Menschen ums Leben. Ausbau von jüdischen Siedlungen. Israel genehmigt den Bau von weiteren 1200 Wohnungen. Das Wetter ziemlich sonnig, morgen Abend lokale Schauer. Norden 26, im Süden 29 Grad. Info 3, am Mikrofon sind Daniel Hof und Thomas Akola. Er hat die Nachrichten.
Die Serie von schweren Anschlägen in Irak hat über das Wochenende über 100 Todesopfer gefordert. Rund 300 Menschen wurden verletzt. Die internationalen Nachrichtenagenturen stützen sich auf Angaben lokaler Medien und von Spitälern. Gestern waren allein in Bagdad in einer koordinierten Aktion 10 Autobomben auf Märkten und vor öffentlichen Gebäuden explodiert. Betroffen waren insbesondere Wohngebiete von Schiiten. Israels Wohnbauminister hat die Bewilligung erteilt für den Bau von weiteren 1200 Wohnungen für Siedler. Die Arbeiten würden nun ausgeschrieben. 800 Wohnungen sollen in Ost-Jerusalem gebaut werden, die anderen knapp 400 in bestehenden Siedlungen im Westjordanland. Die Baubewilligung erfolgte 3 Tage vor einer neuen Gesprächsrunde mit den Palästinensern. Israels Siedlungsbau wird von der UNO und den meisten Staaten als völkerrechtswidrig bezeichnet. Für die Palästinenser, die im Westjordanland einen eigenen Staat aufbauen wollen, ist es eines der Haupthindernisse für eine Friedenslösung. In Jemen haben bewaffnete Männer den einzigen Erdgasexporthafen des Landes angegriffen. Dabei erschossen die mutmaßlichen Al-Qaida-Kämpfer 5 Soldaten, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Die Anlage im Süden Jemens war 2009 eröffnet worden und wird von der Armee ständig bewacht. In den vergangenen 2 Wochen hatten die USA bei zahlreichen Drohnenangriffen in Jemen nach eigenen Angaben mehrere Al-Qaida-Kämpfer getötet. In Afghanistan sind bei Überschwemmungen mindestens 22 Menschen ums Leben gekommen. Dutzende Häuser wurden weggeschwemmt, wie die Polizei mitteilte. Stundenlanger Regen überflutete gestern weite landwirtschaftliche Flächen. Besonders betroffen sei die Gegend nördlich der Hauptstadt Kabul, so die Polizei. Dort gäbe es auch zahlreiche Verletzte. Große Volksfeste haben in der Schweiz das zu Ende gehende Wochenende geprägt. An der 22. Street Parade tanzte fast 1 Million Menschen durch die Straßen von Zürich. In Genf bestaunte 500.000 das Abschlussfeuerwerk des Fête de Genève. In Bern und in La Chaux-de-Fonds zogen Straßenmusikanten und Straßenkünstler Zehntausende von Besuchern an. Zum Wetter. In der Nacht ist es meist klar, auch am Montag ist es sonnig. Gegen Abend kommt es in den Bergen lokal zu Platzregen. Die Temperatur im Norden um 26, im Süden 29 Grad.
Info 3 Abend.
In Irak ist es in den letzten Wochen immer wieder zu blutigen Anschlägen gekommen. Die meisten Opfer sind Schiiten. Die Terrorwelle in Irak kostete allein im Juli mehr als 1000 Menschenleben. So viele wie seit Jahren nicht mehr dort in einem einzigen Monat. Inga Rock berichtet für die NZZ über Irak. Ich habe sie gefragt, wer hinter dieser Anschlagswelle stecke.
Also hinter der jüngsten Anschlagswelle steckt vermutlich die Qaida, eine sunnitische Extremistengruppe, die seit Monaten vermehrt Anschläge im Irak verübt.
Sind denn die irakischen Sicherheitskräfte zu schwach, um mit Al-Qaida fertig zu werden?
Ja und nein. Also die irakischen Sicherheitskräfte sind sehr viel besser aufgestellt, als sie das noch vor Jahren. Aber die Qaida hat an Boden gewonnen. Die irakischen Sicherheitskräfte tragen zum Teil dazu bei, dass der Unmut unter den Sunniten weiter wächst, mit Massenfestnahmen, indem sie sunnitische Quartiere zum Beispiel in Bagdad umstellen.
Die Terroranschläge werden also, wenn ich es richtig verstehe, von der sunnitischen Bevölkerung, wenn nicht getragen, doch zumindest verstanden.
Getragen würde ich nicht sagen, weil auch Sunniten Ziele der Anschläge werden. Aber es ist so, dadurch, dass die Qaida auf dem Vormarsch ist und die Regierung den Sunniten nicht entgegenkommt, sind immer weniger Sunniten bereit, sich der Qaida entgegenzustellen. Es gibt manche Gebiete, in denen die Qaida Deals mit Stammescheichs geschlossen hat. In anderen Gebieten vertreiben schiitische Milizionäre wiederum Sunniten. Und das alles gibt der Qaida im Irak Spielraum.
Und wie reagiert die Regierung insgesamt auf die verstärkten Angriffe der Al-Qaida?
In Bagdad ist mehr oder minder Ausnahmezustand. Es sind so viele Sicherheitskräfte wie seit langem nicht mehr auf der Straße. Es gibt unglaublich viele Checkpoints, wie man mir erzählt. Es gab wohl auch Hinweise, dass die Regierung hat mit Anschlägen gerechnet und trotzdem konnte sie sie nicht verhindern.
Wie schätzen Sie die Lage ein, Inga Rock? Besteht das Risiko, dass sich diese Situation noch massiv verschärft?
Davon gehen im Moment sehr viele Beobachter aus. Die UNAMI, die UNO-Vertretung in Bagdad, hat davor gewarnt und die irakischen Fraktionen erneut aufgerufen, doch zusammenzukommen und Kompromisse zu schließen, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass der Irak wieder in einen konfessionellen Krieg stürzt, so wie es vor 7, 8 Jahren war.
Informationen von Inga Rock. Sie berichtet für die Neue Zürcher Zeitung über Irak.
Info 3 Abend.
Das Schweizer Gewässerschutzgesetz in der heutigen Form ist es seit knapp 3 Jahren in Kraft. Im Mittelpunkt der seinerzeitigen Gesetzesrevision stand die Renaturierung von rund einem Viertel der fließenden Gewässer. So holte das Parlament damals die Fische an Bord. Heute nun muss der Bund einen neuen Kompromiss suchen, denn die Fischer fühlen sich verschaukelt und den Bauern gehen die Renaturierungspläne zu weit. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn.
Eingedollt, begradigt und kanalisiert. Viele Schweizer Bäche und Flüsse haben keinen natürlichen Lauf mehr. Die Fischer kämpfen seit Jahren für eine Renaturierung.
Vereinfacht gesagt, vom Bettokanal zu einem naturnahen Gewässer.
Sagt Roland Seiler, Präsident des Schweizerischen Fischereiverbandes. Das neue Gewässerschutzgesetz von 2011 verlangt, dass 4'000 von 15'000 Kilometer Fließgewässer renaturiert werden. Es regelt zudem die Schutzzonen entlang der Bäche und Flüsse. Diese sogenannten Gewässerräume dürfen die Bauern nur noch schonend bewirtschaften, also mit weniger Dünger und Pestiziden. Für die Ertragsausfälle erhalten die Bauern 20 Millionen Franken. Dem Schweizerischen Bauernverband geht die Umsetzung des Gesetzes trotzdem zu weit. Präsident Markus Ritter.
Die Gewässerräume, also der Fließbereich, wo das eigentliche Gewässer drin ist, plus die zu extensivierenden Flächen auf Kulturland, die sind zu gross dimensioniert.
Für die eigentliche Renaturierung braucht es 2'000 Hektar Land. Für die Schutzzonen müssen die Bauern zusätzlich 20'000 Hektar Kulturland hergeben. Zu viel, sagen die Bauern. In den letzten Monaten haben sie erfolgreich dagegen lobbyiert. Gleich eine ganze Reihe von Kantonen reichten, unterstützt von bürgerlichen Politikern, Standesinitiativen ein. Der Nationalrat hieß zudem einen Vorstoß gut, der im Sinn der Bauern ebenfalls eine flexiblere, sprich abgeschwächte Umsetzung des Gesetzes fordert. Die Fischer reiben sich die Augen ob dieses Widerstandes, denn das neue Gewässerschutzgesetz ist keine 3 Jahre in Kraft und war ein hart errungener Kompromiss. Für Verbandspräsident Seiler ist es denn auch eine Frage des Vertrauens in Staat und Politik.
Das ist für uns ein ernstzunehmendes staatsrechtliches Problem, weil wir gingen davon aus, dass wir den Politikerinnen und Politikern trauen dürfen, dass der Kompromiss, der ausgehandelt worden ist, dann auch verhält.
Bauernpräsident Ritter, gleichzeitig auch CVP-Nationalrat, zeigt Verständnis, aber...
Genau wie sich auch die Fischer ein bisschen betrogen fühlen, geht es natürlich auch den Bauern so, die wirklich in der Verordnung dann sich nicht mehr gefunden haben nach der Gesetzesberatung und sagen, nein, so geht es nicht, da können wir nicht mehr zustimmen.
Mittlerweile sind auch die Behörden aktiv geworden. Zusammen mit dem Bund arbeiten die kantonalen Umwelt- und Landwirtschaftsdirektoren an einem neuen Merkblatt zur Umsetzung der neuen Gewässerschutznormen. Ein Entwurf vom April zeigt, dass es den Bauern und den Fischern in gewissen Punkten entgegenkommt. Ein Kompromiss des Kompromisses also. Ob er diesmal endgültig ist, zeigt sich in den kommenden Monaten bei der nächsten Runde im Parlament.
Info 3 Abend.
Es ist eine schleichende Invasion. Millionen tödliche Kröten fressen sich durch Australien von Ost nach West. Auf der Strecke bleibt die einzigartige Natur, für die das Land so bekannt ist. Die Entwicklung hat aber auch schwerwiegende Konsequenzen für die Ureinwohner. Aus Westaustralien, Urs Welterlin.
Man muss nicht lange gehen, um eine zu sehen. In der Nacht sind sie überall. Agerkröten. Riesig sind sie, bis zu 2 Kilo schwer können sie werden und hässlich. und tödlich. Nicht nur fressen sie, was ihnen über den Weg läuft, sie töten selbst dann, wenn sie selbst gefressen werden. Auf ihrem Nacken haben sie Giftdrüsen. Selbst große Tiere haben keine Chance.
This kills all our lizards, crocodiles, goannas, a lot of our birds.
Sie töten alle unsere Tiere, sagt Neville Poelina, ein Ältester eines Aboriginal-Stammes im Gebiet der Kimberley in Westaustralien. Eidechsen, große Monitorechsen, Vögel und sogar Krokodile. Auf riesigen Flächen im Norden von Australien, in den tropischen Gebieten und in der Savannah-Region sehe man kaum noch Tiere. Es wurden schon 5 Meter lange Salzwasserkrokodile gefunden, tot mit einer Kröte im Mund. Agerkröten sind keine einheimischen Tiere. Sie wurden 1935 aus Südamerika eingeführt und in den Zuckerrohrplantagen in Ostaustralien freigelassen. Statt aber einen Käfer zu fressen, wie eigentlich geplant war, ein Insekt, das Zuckerrohr schädigte, vermehrten sich die Kröten und sie begannen einen Feldzug nach Westen. Heute gibt es auf Zehntausenden von Quadratkilometern kaum einen Tümpel, kaum einen Bach, in dem sie nicht leben. Die Invasion der Kröten fordert auch von den Ureinwohnern im Norden des Landes einen hohen Tribut.
I'm concerned about the food source for my people and how they will survive.
Er sorge sich um die Nahrungsquellen seines Volkes und wie die Menschen überleben könnten, sagt Neville Poelina. Viele Aborigines, vor allem in den abgelegenen Gebieten, seien immer noch stark von sogenannter Buschnahrung abhängig. Essen also, dass sie auf traditionelle Art und Weise jagen und sammeln, Echsen, Schlangenvögel und gelegentlich auch ein Krokodil. Viel kann man nicht machen gegen diesen Raubzug. Es gibt zwar Tausende von Freiwilligen, die jede Nacht losziehen und Kröten einfangen. Die Tiere werden dann vergast und zu Dünger verarbeitet. Aber das ist eine Sisyphus-Arbeit. Für jede Kröte, die gefangen wird, legen in derselben Nacht tausende andere in den Tümpeln Nordaustraliens ihre Eier. Bis zu 30.000 pro Tier.
Inforei, das Nachrichtenmagazin auf SRF 3, SRF 4 News und Virus im Netz srf.ch, im Studio Daniel Hofer. Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.